Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich sitze heute zum fünften und vorerst letzten Mal mit Rahim Dagesadegan hier am Tisch und wir sprechen endlich über Bitcoin. Ja, in den ersten vier Folgen war Bitcoin natürlich immer wieder Thema, aber heute ist es das zentrale Thema. Ich verspreche euch, da sind ein paar Einsichten dabei, wie ich sie so noch nicht gesehen habe und deswegen sind diese Gespräche für mich so wahnsinnig spannend. Wie ist Rahim zu Bitcoin gekommen? Wie sieht er Bitcoin als Technologie? Was sind die Hintergründe Cypherpunks einerseits, Austrian Economics andererseits? Und am Schluss reden wir darüber, wie es weitergeht, wo sie aufpoppen wird in der Welt und was die Unterschiede sind auch vielleicht zwischen dem Westen, der gerne über Bitcoin redet und dem unter Anführungszeichen globalen Süden, Länder wie Libanon, Nigeria, Türkei, Iran und so weiter, aber auch China, wo Bitcoin im Alltag verwendet wird, sogar von Unternehmen und was das bedeutet. Ich wünsche euch wirklich verdammt viel Spaß bei dieser Folge. Ich hatte ihn. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Herzlich willkommen zurück, Rahim Dagesadegan, Nummer 5 unserer Serie. Erstmals vielen Dank, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, mich so lange mit mir hinzusetzen und mir die Welt zu erklären und uns die Welt zu erklären und für die Audience natürlich. Wir reden heute endlich über Bitcoin. Wir haben jetzt eh jede Folge über Bitcoin geredet, aber jetzt reden wir über Bitcoin im Zentrum. Auch über Libertarismus und Liberalismus, woher das alles kommt, was die Ideen dahinter sind, die uns dorthin geführt haben. Aber ich würde gerne eröffnen mit einer Frage, die ich gerne Leuten stelle, die sagen, ja, das mit dem Bitcoin kann nicht funktionieren. Ich frage sie dann immer, wenn du dich entscheiden kannst, du wirst bezahlt in einer Währung, die permanent ausgeweitet wird und inflationiert wird und die auch nach Belieben ausgeweitet und inflationiert werden kann, oder du entscheidest dich für eine Währung, die, wo du ganz sicher gehen kannst, dass du die Geldmenge immer gleich bleibt und du eigentlich dadurch eine Garantie deines Anteils behältst, welche nimmst du? Und selbst die Verrücktesten würden dann nicht sagen, ich nehme die, die inflationiert wird. Trotzdem tun wir so, als wäre das alles notwendig. Jetzt haben wir in der letzten Folge ausführlich darüber geredet, woher das kommt. Jetzt fragen wir uns mal, Gegenentwurf Bitcoin, wie funktioniert das?
Ich glaube, dass die Antwort falsch ist von den meisten, weil sie ihre eigenen Interessen schwer abschätzen können und vor allem der Trade-off ihnen nicht bewusst ist. Ich halte schon inflationäres Geld für mehrheitsfähig und die Präferenz der meisten. Nicht, wenn man sie fragt und so darstellt, als wäre das ein Manko. Mhm. Natürlich hätte man gern zunehmende Kaufkraft, wenn man also die Nebeneffekte nicht sieht. Und der Grund, einer der Hauptgründe für die Bewertungsunterschiede ist die Frage, bin ich eher Gläubiger oder eher Schuldner? Und habe ich eine hohe Sparquote oder geht der größte Teil meines Einkommens direkt in meine Lebenskosten, hat also eine ganz kurze Zeitfrist, ja, und werden also meine eigentlichen anderen Probleme irgendwie anders gelöst. Und dann wahrscheinlich so diese Grundfrage der meisten Menschen, die danach gehen, sehe ich mich eher als Begünstigten der aktuellen Struktur oder nicht? Wenn ja, würde ich jetzt nachgehen nach deinen Credentials und feststellen, gut, ist das jetzt eine Darstellung eines Experten, dem man vertrauen kann? der würde also am ehesten natürlich jetzt das System auch so vertreten. Und da will ich jetzt nicht riskieren, irgendeinen Spinner aufzusitzen vielleicht. Mhm. Nicht? Da würde ich jetzt einmal sagen, ich bin nicht der Ökonom als Durchschnittsmensch, den du fragst. Dann sagen, ja, was sagen denn Sie? Und sind Sie einer von den Spinnern und vielleicht den Leugnern? Oder hat das Hand und Fuß von den Inflationsleugnern, der eher Deflationsleugnern?
Ja, stimmt eigentlich. Wird schon kompliziert, aber stimmt, mhm. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, du gehst davon aus, dass wir nicht aus reinem Zufall oder nicht aus reinem Willen eines Einzelnen in dieser inflationären Welt gelandet sind, sondern dass dieser Weg des geringsten Widerstands für viele auch der ist, den sie einfach gehen wollen.
Ja, das ist ein gradueller Prozess. Nicht nur, dass sehr viel mehr Menschen heute Schuldner sind als in der Vergangenheit, sondern auch, dass insbesondere in entwickelten Staaten mit sehr hohem internationalen Kredit auch das Ausmaß an Umverteilung historisch riesengroß ist. Der Median Österreicher, auch der Median Deutsche, ist Netto-Transferleistungsempfänger. Für den ist also viel wichtiger die Frage, wie es dem System geht, aus dem sein Einkommen kommt.
Das ist natürlich ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig für Bitcoiner zu verstehen, weil wir oft dazu tendieren, uns zu denken, ja, wie gibt es das, dass ihr das nicht seht? Wie gibt es das, dass ihr das nicht... Ich sitze im Fernsehen und mich mal fragen die Leute, ja, können wir denn den Banken vertrauen? Ja? Und ich will sie anschreien, nein, könnt ihr nicht. Aber ich weiß inzwischen, dass diese fundamentalen Positionen nicht gut ankommen. Ja? Dass du musst lieber schauen, dass du jemanden langsam aufbereitest und am Ende des Tages braucht jeder quasi seinen eigenen Moment, wo es knack macht. Ja? Bei mir war der früher, vielleicht sogar zu früh für Bitcoin, wir hatten das schon in unserer letzten Folge. Aber kommen wir zu Bitcoin. Was ist denn dieses Bitcoin-Ding aus heutiger Sicht für dich? Weil es ist ja, wir haben letztes Mal über Geld geredet, Bitcoin ist ja nicht nur Geld. Bitcoin ist ja eine Technologie, ist es auch eine Idee? Ist Bitcoin eine Idee?
Ja, auch für mich am wichtigsten ist schon eine technische Protokollinnovation. Ja. Überlagert für die meisten Menschen, die jetzt nicht so Technologie verstehen müssen und wollen, die sie nutzen, ist es eher anderes. Und wenn man das annimmt, schon oft als Idee. Und Idee ist irgendwie eine mit deiner eigenen Identität in Verbindung stehender Narrativ, der einem passt. Und dann hängt also schon sehr viel daran, wie ich den Status quo wahrnehme und wie ich den einschätze. Nicht? Ich kann den Status quo irgendwie interpretieren und jetzt muss ich noch meine eigene Rolle in Bezug auf diesen Status quo interpretieren. Und dann ist Bitcoin schon etwas, das entsteht aus einem Kontext Status quo systemkritischer Perspektiven, wenn das System falsch ist, aber jetzt nur als Kürzel dafür, es gibt einen institutionellen Status quo in irgendeiner Form, den man vorfindet, wenn man in einer Gesellschaft lebt und den kann man jetzt, irgendwann kommen viele an eine Kipp-Position und sagt, okay, ist das gerecht, funktionell, kann das ewig so weitergehen, was erwarte ich, wie sich das in Zukunft entwickelt, sehe ich eher die Mängel oder eher die Vorzüge, bin ich in der besten aller Welten, in einer Insel der Seligen, auf einer Insel der Seligen, oder ist es dystopisch, schrecklich, die Krise, die Katastrophe steht bevor, nicht, das sind einmal eine Fülle von Fragen und da kommt schon Bitcoin jetzt aus einer Zunahme an Zweifeln an der Lebensfähigkeit von Institutionen. Nicht? Und der Auslöser waren zwei Dinge. Nicht? Das eine ist die große Finanzkrise, die auch korreliert mit steigendem Interesse an der österreichischen Schule. Ich habe das damals miterlebt. Plötzlich war aus nichts, also völlig niemand interessiert sich, niemand kennt das, nahm das Interesse zu. Soweit, dass ich dann auch angefangen habe, der österreichischen Schule etwas also öffentlich präsenter darzustellen und zu vertreten, aber auch, weil das Interesse da war. Ja. Und der zweite Aspekt, die zweiten ideologischen Wurzeln, wenn man so möchte, ist die Cypherpunk-Bewegung, die auch aus einer Sorge entsteht, dass Technologie zentralistisch genutzt werden kann für ein dystopisches Szenario, das wir in vielen Science-Fiction-Filmen sehen, was ja auch interessant ist, nicht, dass Science-Fiction so oft dystopisch ist, sagt auch etwas aus über eine Gesellschaft. Das war wahrscheinlich ein Vorankündiger eines sinkenden Vertrauens in den institutionellen Rahmen, der sich da schon kulturell ausgedrückt hat und der dazu führt, dann zu sagen, ich kann jetzt entweder anarcho-primitivistisch reagieren und sage, Technologie ist schlecht, wie der Unabomber oder David Graeber, den ich das letzte Mal erwähnt habe, sagt ja an sich, das war schon der Fehler, überhaupt Technologie, weil das macht uns ungleicher, das kann nicht jeder gleich gut verstehen, gleich gut verwenden, schrecklich, furchtbar, ungerechte Gesellschaft. Oder ich sage, nein, Technologie ist ein Werkzeug, aber ein gefährliches Werkzeug, wenn in den falschen Händen. Wir müssen irgendwie da einen Ausgleich schaffen und wir haben ein Interesse daran, dass es möglichst viele souveräne Nutzer von Technologie gibt, die ihre eigenen Interessen als normale Menschen schützen durch Technologie gegenüber diesem dystopischen Drang der zentralisierten Technologienutzung, oft militärisch konnotiert oder aus Kontrollaspekten, Plünderaspekten überlagert.
Oder Profitaspekt. Also wir haben ja auch die Variante, dass du quasi deine Daten ausgebeutet werden.
Ja. Guter Punkt. Ja, also eine grundsätzliche Sorge, dass Technologie, wenn sie nicht weit verbreitet ist, wenn sie nicht zugänglich ist, dass das eine extreme Schieflage bedeuten kann oder bestehende Schieflagen noch schlimmer macht. Ja, und das führt in Richtung zu einem Interesse an dezentralen Strukturen und Protokollen, an Privatsphäre als wesentlicher Schutzmechanismus, wie Technologie Privatsphäre erlauben kann. Und das ist, da geht es schon um technologische Innovationen, die sind aber verbunden mit einem ideellen Kontext, mit einem Narrativ, das ähnlich also ein bisschen skeptisch und sorgenerfüllt ist, skeptisch gegenüber der Erzählung, dass es ein Ende der Geschichte gibt und jetzt hauptsächlich Fokus USA für die Moderne, sodass die Pax Americana auch ein institutionelles Ende darstellt, dass wenn wir alle safe for democracy sind im amerikanischen Sinne und alle von Experten empfohlenen Maßnahmen umsetzen, dass es eigentlich nicht besser geht, also bei allen Mängeln, aber dass institutionell das der große Wurf wäre.
Was hat Bitcoin oder was hat Satoshi Nakamoto, was ist ihm gelungen? Weil es gab ja vor ihm bereits Versuche, dieses Cypherpunk-Geld zu machen, dieses digitale Geld zu machen. Wir haben in der letzten Folge geredet über Hayek, der das schon prophezeit hat. Wir haben auch geredet über Friedman, der gesagt hat, wir ersetzen die Notenbank durch einen Computer. Ist Bitcoin dieser Computer? Und wenn ja, wie funktioniert er? Also was hat Nakamoto zusammengefügt, dass das Ding läuft?
Ja, ein Aspekt, ich glaube, es ist der am wenigsten wichtige, ist die algorithmische Regel für eine Geldpolitik. Ich glaube, es für die Technologieinnovation ist der am wenigsten wichtige, die tatsächlich größte Bedarf war. Und für jede Innovation, also eine astreine Innovation, ist die Zusammenfügung von Dingen, die schon da waren. Das ist aber nicht trivial, die zusammenzufügen für eine bestimmte Problemlage. Und die Hauptproblemlage war die Angreifbarkeit von Datenbanken, von zentralen Datenbanken, einerseits interne Manipulation eines Anbieters, einen Anbieter oder Zugriff von außen. Und da erlaubt es, dieser Decentralized Ledger ist ein Ansatz, der also nicht trivial in der Umsetzung war, viele Vorläuferinnovationen brauchte in unterschiedlichsten Bereichen und wo das Genie von Satoshi Nakamoto da lag, das zu verbinden und dann im richtigen Moment damit eine neue Technologie zu bieten, die Dinge verbindet und erkennt, für welches Problem das potenziell eine Antwort sein kann. Das Problem kommt also genau aus diesen Vorversuchen der Cypherpunk-Idee, das sich ausgedrückt hat eben in digitalen Datenbanken, die etwas repräsentieren sollten. Entweder sind sie reine Zeichengeldsysteme, das sind also Tauschkreise, die man natürlich auch versucht hat, digital abzubilden, dass man das also als Vertrauensnetzwerke gesehen hat. Und da gibt es bis heute Experimente und das war in der damaligen Zeit, also vor Bitcoin, war das ein Weg, wo Menschen versucht haben, über anonyme Kommunikation dann auch die Frage zu stellen, können Zahlungen sowas wie Kommunikation sein und kann das eine Vertrauensstruktur sein? Wie mache ich Reputationsmanagement, wenn ich mein Gegenüber nicht mehr kenne, wenn ich nicht auf Gewalt zurückgreifen möchte, um jemanden zu sanktionieren? All diese wichtigen Fragen kommen auf in der Zeit und gehen einher natürlich mit der Digitalisierung, mit den Pionieren des Digitalen, die diese Fragen neu stellen, weil sich neue Kooperationsformen ergeben. Andere Ausprägungen waren so etwas wie E-Gold zum Beispiel. Das sind eigentlich eine Art Kreditgeld, wo ich also der Ledger ist nur Repräsentant für Ansprüche auf tatsächlich anderes, geldigeres Asset. Und das zeigte also klar dann also vor Bitcoin gab es diese Erfahrung, dass solche Angebote verfolgt werden durch US-Behörden und Geheimdienste und dass es ein extremer Angriffsvektor ist, wenn es letztlich ein Unternehmen ist mit einer Datenbank. Ja, sowohl also interne Probleme, gab natürlich auch Fälle, wo solche internen oder digitalen Zahlungsstrukturen missbraucht werden durch Unternehmen selbst, aber vor allem diesen äußeren Attackvektor durch eine Regierung, die da schon das aufnimmt, auch diese Kriegserklärung der Cypherpunks und das sehen wir auch in der gnadenlosen Verfolgung dann von Aufdeckern und Whistleblowern, die ja in dieser Tradition stehen.
Dass, Snowden, Assange.
Genau, Snowden und Assange, wenn wir jetzt einfallen, aber auch dann das harte Agieren Richtung Silk Road, nicht?
Aber dieser große Angriff auf Bitcoin ist bisher ausgeblieben, glaubst du, der kommt noch?
Ja, ich würde sagen, es gab Angriffe, es gibt auch aktuell einen Angriff. Ich glaube schon, dass sich da die Technologie als resilient erwiesen hat und das war eine der Arbeitshypothesen der Cypherpunks. Sagen ja, wir geben nicht kampflos auf. Es ist nicht klar, dass die zentralisierte Kompetenz des Staates immer überwiegt gegenüber der dezentralen Kompetenz von Menschen, denen ich über Technologie ermögliche zu kooperieren und die Technologie auch sehr schnell aufnehmen können und nutzen können. Das war eine im Sinne optimistische These für diese Auseinandersetzung. Ich sage, ja, zum Glück ist es bis heute nicht, noch immer nicht klar, dass immer die zentralisierten Strukturen gewinnen in diesem technologischen Kampf und neue Technologien verändern oft die Machtverhältnisse. Und das haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen, dass sogar Militärtechnologien, Waffentechnologien in der Entwicklung Gesellschaftsstrukturen verbessern können, weil sie zu einer ganz neuen Verteilung von Technologien und Machtmitteln führen.
Glaubst du, dass Bitcoin eine Technologie ist, die die Machtverhältnisse dermaßen verändern kann, wie zum Beispiel in Sovereign Individual in den 90er Jahren angekündigt? Also weg vom zentralistischen Staat hin zum mächtigen Bürger quasi, möchte ich sagen.
Ja, das ist schon das Ungewöhnliche bei Bitcoin, dass diese Hoffnung nach so langer Zeit, also für digitale Zeitspannen, lange Zeit noch immer nicht widerlegt ist. Im Sinne, dass man also als kundiger Beobachter, glaube ich, kann man, es gibt manche, die immer wieder das totsagen natürlich, aber ich würde sagen, nein, empirisch kann man auch nicht sagen, dieses Projekt ist falsifiziert, hat nicht hingehaut, sondern es hat trotz aller Angriffe und entgegen aller Angriffe eine erstaunliche Funktionalität bewiesen in unterschiedlichen Kontexten und diese Resilienz bewiesen. Und damit bestätigt das noch immer diese Grundhoffnung, ideelle Grundhoffnung der Cypherpunks. Und ein bisschen ist es auch eine ideelle Grundhoffnung dann der vielleicht amerikanischen Austrians, dass so Institutionen Alternativen denkbar sind, dass sie durch freiwillige Kooperation denkbar sind, dass es nicht, man braucht keinen gewaltsamen Umsturz, sondern bottom-up würden schon Menschen, wenn sie etwas erkennen, das nutzen können und damit eine neue Realität schaffen können. Ja, das ist auch eine gewisse Erzählung, die also nicht nur negativ ist, wie oft also bei Katastrophenszenarien oder sonst wie, sondern schon eine emanzipierende Kraft hat.
Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum Bitcoiner, die wirklich tief drin stecken, auch fast schon einen Zwang und einen Drang spüren, etwas mit Bitcoin oder für Bitcoin zu tun, in dieser Welt zu tun, weil sie spüren, dass wenn ich will, dass das geschieht, dann muss ich das auch machen. Das heißt, ich muss es nutzen, ich muss es zeigen, ich muss es vorantreiben, nicht jetzt um, wie manche sagen würden, andere Leute reinzuholen ins quote-unquote Schneeballsystem, ja. sondern weil dieses Fenster da ist, dieses Fenster offen ist. Und ja. Wir gehen natürlich alle ein Risiko ein, durch dieses Fenster durchzuklettern, aber gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wenn das Fenster geschlossen ist, ja, dann ist unsere Situation auch nicht besser oder auch nicht schlechter, als sie vorher war, also als sie ohne Bitcoin gewesen wäre. Ja? Also das ist mein Ding. Also ich teile diese ideelle Absicht der Cypherpunks vollkommen. Ich habe 7 Jahre gebraucht, bis ich wirklich gesehen habe, okay, Das kann man versuchen. Dem kann ich meine Zeit widmen, sogar mein Leben widmen und sagen, das ist es wert, daran zu arbeiten, weil die Alternative verstehe ich gut genug, um zu wissen, dass ich sie nicht will. Mhm. Glaubst du, dass es daher kommt, dass die Leute so plötzlich so aktiv werden, mhm, und so viel Energie zeigen und Unternehmergeist zeigen?
Ja, aber es gibt auch eine andere Reaktion. Ich glaube, dass viele Cypherpunks frustriert waren über Bitcoin und sich abgewandt haben. Und das ist immer diese typische Erfahrung des Technologieaffinen, wenn er dann sieht, wie normale Menschen das nutzen und wie sie das reflektieren, sind sie fast immer frustriert. Mhm. Sagen, puh,
sehr spannend.
Eigentlich geht es um Bequemlichkeit, eigentlich geht es um Preis, vielleicht sogar bei Bitcoin. Die meisten Nutzer verkennen das Riesenpotenzial dieser Freiheitstechnologien und interessieren sich für die falschen Dinge, verwenden das falsch. Warum betreibt nicht jeder seine eigene Node? Warum nutzt nicht jeder CoinJoin? Warum sieht man die Problematik nicht, dass das auch wieder gehijackt werden kann durch Strukturen? Das ist, würde ich sagen, ist eine eher typische Cypherpunk-Reaktion heute auf reale Bitcoin oder reale Bitcoin-Nutzung. Und das ist schon ein Element, das Cypherpunk potenziell problematisch ist, dass daraus, dass es ja eine Nischenbewegung sehr fortschrittsoptimistischer bis transhumanistischer Denker ist, dass das auch eine Achillesferse dieses Denkens ist. Man sieht dann an den realen Menschen an und sagt, also mit dem Material ist eigentlich hoffnungslos. Und das führt dann also zu einer gewissen Abneigung gegenüber normalen Menschen, und man verkennt dann also, wie Innovationsprozesse, wie sich umsetzen, was das bedeutet, dass eine Infrastruktur darum entsteht, und nach Naserümpfen, dass ja vieles dieser Infrastruktur Marketing ist oder Verfügbarkeit, auch geistige Verfügbarkeit von Dingen, User Interfaces, und so wenig an Kernproblemen arbeitet, wie tatsächlich die Privatsphäre absolut zu schützen, und dann sind auch viele wieder abgegangen davon, ja, weil eben diese Idee dann also stark ist, an die Realität stößt und dann auch wieder enttäuscht ist. Davon sage ich, hätte ich mir eigentlich mehr erwartet. Ja, manchmal ist es Ungeduld, aber zum Teil hat das auch natürlich richtige Aspekte. Ja, aber es ist halt eine Idee. Ja, und
aber damit diese Idee, die ja quasi, die sozusagen sich zum Durchsetzungsweg das Geld gewählt hat, auch akzeptiert wird von den Menschen, auch eingesetzt, muss es ja einen Anreiz geben. Und der Anreiz, den Satoshi Nakamoto gewählt hat, war durch die Knappheit und Proof of Work dafür zu sorgen, dass dieses System sich ökonomisch selbst betreibt, und dafür musst du die Anreize setzen. Und ich glaube, ich bin jetzt wirklich kein Cypherpunk-Experte im engeren Sinne, aber man hat das ganz gut, glaube ich, gesehen in der Vorgeschichte von Bitcoin, dass nämlich eine der Dinge, an denen die vorher gescheitert sind, ist, dass man nie an den Wert des Geldes gedacht hat, immer nur an die Anonymität und die Transaktionen. Ähnlich wie heute Ökonomen, die heute immer nur an die Tauschfunktion des Geldes denken, aber nicht daran gedacht hat, dass man ja erstmal diese Stufen durchlaufen muss, Store of Value etc. Und da hat ja Nakamoto offenbar die Austrians gelesen, verstanden und das da irgendwie hineingefügt.
Genau, deswegen sind es diese zwei Quellen, die aber nicht dasselbe sind, ja, und die auch immer wieder Gegensätze bedeuten. Und dann ist das Problem, dass Ökonomik oder gute Ökonomik so kontraintuitiv ist, dass die meisten also davon ausgehen, das muss also wie Technologie ein Rezept sein oder eine Software, die ich jetzt installiere, ist es nicht. Viele davon ausgehen, naja, wenn es irgendwie wissenschaftlich ist, gibt es klare Antworten, wie man was macht, ist es auch nicht. Die Österreichische Schule der Ökonomik ist schon besonders, dass ein Prozess des Verstehenwollens und Begreifenwollens komplexer menschlicher Prozesse ist. Aber ich glaube, dass das die schwächste Begründung für Bitcoin ist, zu sagen, es hat eingebaut die beste Geldpolitik. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt, dass das Geldwertproblem über die Knappheit gelöst ist. Ja. Es ist eine Zutat, aber man muss sie richtig verstehen, woher sie kommt, und man kann sie nicht herbeiwünschen, man kann sie nicht als Setzung machen. Das Besondere der Österreichischen Schule der Ökonomik, das ist also nicht ein Nachdenken über eine bessere Welt im Sinne, wie bauen wir ein System, das dann funktioniert, sondern ich schaue, was ist in der Realität, und ich werde mal nicht, ich will das verstehen, wie das kommt, und bei vielen ist es dann ergebnisoffen. Sagen, ja, schauen wir mal, was die Menschen damit machen. Es gibt bestimmte Hilfestellungen dabei, dann zu verstehen, warum das so ist, und ja, warum ich dann bestimmte Verhaltensformen sehe, und ich kann sie besser beschreiben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt also ganz klar ist, dass man aus der österreichischen Schule eine spezifische Geldpolitik ableiten kann, wenn man Geldpolitik falsch versteht, nämlich als ein Systementwurf, der für alle das perfekte Geld schafft und es gibt überhaupt keine Interessenskonflikte mehr. Das wäre vielleicht ein bisschen naiv. Ja? Also Wirtschaftsfragen hängen immer an, und je materialistischer einer Zeit, desto mehr hängen sie an Existenz- und Identitätsfragen, Interessensfragen und Geld natürlich ganz besonders. Das ist eine der umkämpftesten Bastionen einer Gesellschaft und ein ganz, ganz wichtiges Element für Interessengruppen.
Aber das ist eben das, was mich so dran so fasziniert. Die Grundidee, ja, dass ich Geld... das Geldprotokoll im digitalen Raum besser machen kann als im analogen, ist ja irgendwie ganz simpel. Sagen wir, es ist nicht Geld, sagen wir, es ist ein anderes Protokoll. Da haben wir schon viele, viele Beispiele davon gesehen. Ja? Netflix und Blockbuster. Total simpel. Nur dann kommt diese ganze Überladung von Geld, des staatlichen, die Notenbanken, bis hin zum Bankensystem und die ganze Ökonomik, die an dem eigentlich dranhängt und so weiter. Und ist eigentlich vollkommen damit beschäftigt, das komplett misszuverstehen, weil sie ja das nicht, das steht ja auf keinem Blatt Papier, dass das überhaupt möglich sein kann, dass du quasi durch die Einführung einer neuen Geldform einen offenen Geldmarkt erzwingst, wie in sich Hayek, ja, glaube ich, gewünscht hat. Wenn ich
Also Hayek wäre auch skeptisch gewesen, denke ich. Ja, der ist eher davon ausgegangen, dass jetzt Unternehmen bestimmte Stablecoins anbieten, die sie peggen. Also wie Bitcoin jetzt, er hat also eine ganz grundlegende Facette verstanden, aber interessanterweise ist eher die Cypherpunk-Facette davon. Ökonomisch bin ich mir nicht sicher, dass Hayek, also das so, jetzt wenn ich nur die ökonomische Begründung für Bitcoin anschaue, sagt halt, ja genau, das ist es, das hat mir gefällt.
Aber kann es nicht sein, dass er einfach auch, als er in den Ende der 70er Jahre die Entnationalisierung des Geldes geschrieben hat, diesen Vorschlag, dass er einfach nicht die Fantasie hatte, dass es auch Alternativen gibt zu, also dass ein privates Geld auch als Protokoll, als öffentliches Gut quasi entstehen kann, noch zu ein neues? Weil ich hätte die Fantasie nicht gehabt in den 70er Jahren.
Es geht ja nicht so nur um Fantasie. Du hoffst ja, dass die Ökonomik dir schon irgendwie hilft, da Plausibilitäten einzuschätzen. Und das ist wirklich das Kernproblem, warum, ich würde sagen, die meisten akademischen Austrians Bitcoin abgelehnt haben oder hätten, wenn sie es früh gesehen haben. Es schaut so sehr nach einem Zeichengeld aus. Anfangs, wenn es diese Wertentwicklung noch nicht gibt. Und Zeichengeld bedeutet eben, ist es eine Konvention. Also jemand, der Satoshi Nakamoto ist, sagt ja schon am Anfang in seinem White Paper, das ist Geld, Peer-to-Peer Cash. Ja, der sagt das schon so. Ja, und jetzt eine Frage, glaubst du dem oder nicht? Dann ist es wie eine Setzung. Nicht? Dann ist nämlich die Gruppe der Satoshi-Anhänger, glaubt jetzt, das ist Geld und setzt das. Und sagen, ja, das kennen wir. Das ist ein Zeichengeldphänomen. Mises sagt eben, es ist grundsätzlich nicht undenkbar, aber sehr unwahrscheinlich, dass das zu einem katalaktischen Geld werden kann, das also wirklich relevant ist, um es dazu zu sagen. Und das war auch meine Ursprungsskepsis, nicht die Frage, wie sehr kann das jetzt Geld im wirklichen, eigentlichen katalaktischen Sinne, der für viele Menschen relevant ist, außer Insider, Leute, die letztlich eine neue identitäre Gemeinschaft gründen. Und die können sich beliebig ausmachen, wie sie Dinge abrechnen. Die haben natürlich Probleme, alle Gemeinschaften, und diese Probleme kann man auch technisch verbessern, aber Bitcoin setzt ja mehr an.
Aber in der Praxis würde so eine Community, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im Gefängnis, Zigaretten, in der Praxis würde so eine Community immer eigentlich auf einen Rohstoff zurückgreifen. Ne? Mhm. Wo man
etwas, das schon Absatzfähigkeit hat. Das heißt also, wenn es noch überhaupt keine Nachfrage danach gibt, wird das nicht als Geld entstehen. Ja? Und Gefängnisse sind also gute Experimentalsituationen, die bestätigen schon diese Mengersche Theorie des Geldes, aber die hat sehr viele Prämissen. Nicht? Ich sage, die Prämisse ist, ich kann noch kein Vertrauen voraussetzen, die Menschen sind fremd bis feindlich gesinnt. Typische Gefängnissituation, da sind nur Leute, die sich nicht vertrauen, sich ein potenziell verpfeifen, dass die Gefangenen sich jetzt einigen auf eine Berechnungssache, die wissen, sind alles Kriminelle. Wenn man es ausnützen kann, wird es ausnützen. Ja? unter jedem Weg möglich. Das heißt, man stellt dann nur fest, okay, bestimmte Güter sind marktgängiger und versteht gar nicht, warum. Und auch viele Ökonomen täten sich schwer, das zu sagen, es rauchen ja nicht alle im Knast. Das ist ja nur eine kleine Minderheit vielleicht, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist. Interessanterweise, also neben Zigaretten sind es zum Beispiel Spritzen. Ja? Und ja, die
Drogen.
Ökonomik ist schon besser dabei zu erklären, warum das ausgerechnet Zigaretten und Spritzen sind. Und es ist nicht mal die relative Knappheit jetzt zu den Bedürfnissen, sondern es ist die höhere Absatzfähigkeit und die liegt schon an diesen objektivierbaren Eigenschaften. Es erlaubt Kooperation über Zeit und Raum. Das verdirbt nicht, das ist fungibel, weil standardisierte Einheiten sind. Es sind also diese Aspekte, die Menger schon erkannt hat, die das ganz gut beschreiben. Ja. Dass jetzt jemand im Gefängnis sagt, wir erfinden jetzt was und nennen das wie, das ist unser Orange Script, das geben wir um, da ist richtig die Erwartungshaltung der Vertreter der österreichischen Schule. Jetzt angewandt Praxeologie auf die historische Erfahrung, zu sagen, nicht sehr plausibel. Ja, unter Menschen ist alles möglich, wir können nichts vorhersagen, aber nicht sehr plausibel, dass das katalaktische Dimension hat, dass es also zwischen Menschen, die sich nicht vertrauen, nicht dieselben Gedankenprotokolle sogar teilen, vielleicht zu einer Nutzung kommt. Ja. Deswegen musste man bei Bitcoin eigentlich die ganze Ökonomik mal vergessen, würde ich sagen, um es zu würdigen. Ich muss vergessen, dass Satoshi Nakamoto sagt, dass es Peer-to-Peer Electronic Cash ist. Um es zu würdigen.
Sondern also was gehe ich heran? Also was ist der Zugang, den du empfehlen würdest?
Zu schauen, wem nützt das? Und warum? Wer verwendet das, außer er verwendet das, um jetzt was eine Idee weiterzugeben? Ja, das finde ich immer eine Spur weniger ernst, nicht als für diesen Markttest, den katalaktischen Test, da kann man das vielleicht nennen. Ja. Nehme ich jetzt etwas, weil ich dir vertraue, sagst du bist ein klasse Typ, du sagst, das ist super, ja cool, mache ich auch. Ja. Das ist nicht schlecht, ganz wichtig, auch super gut, dass das so ist, dass wir uns vertrauen können, dass man sich verstehen kann, so passiert auch Imitation, ganz, ganz wichtig, aber nicht für den katalaktischen Test.
Den möchte ich anders wie haben. Du hast es schon so oft erwähnt, du musst jetzt Katalaxie noch schnell erklären.
Ja, Katalatein, du suchst ein Fremdwort, weil alle bestehenden Begriffe falsche Assoziationen auslösen. Katalatein ist griechisch, heißt tauschen und es hat aber auch eine Nebenbedeutung, er heißt vom Feind zum Freund machen und bezeichnet die Vorstellung, dass die Tauschverbindung unter Fremden doch zu stabilen Beziehungen führen kann, ohne dass sie dieselben religiösen Überzeugungen haben müssen, dieselben Ethnien teilen müssen und das ist etwas, das man immer wieder beobachten kann. Also dass Menschen sind in der Lage, mit ihnen ganz Fremden zu kooperieren, obwohl sie die vielleicht nie wiedersehen werden, wenn es dafür eine Infrastruktur gibt, die also da Vertrauen minimiert.
Das ist ja das Faszinierende, was ich auch schon öfter bei Bitcoinern beobachtet habe und beschrieben habe, ist, dass es eben diese, nach außen hin wird es oft als Religiosität bezeichnet, dass es, das ist dieses, du hast dieses verbindende Element, ja, vielleicht, weil du es auch nutzt, das kann schon sein, aber bei Bitcoinern ist es meistens eher, dass du weißt, du hast im Kopf dieses Ding, das dann dazu führt, dass du eben mit völlig unterschiedlichen Meinungen plötzlich mit Respekt umgehen kannst und dann hast du einen Tisch, an dem sitzen allen Ernstes Veganer und Menschen, die essen nur Fleisch und können das respektvoll durchziehen.
Ja.
Ja, und das würde ich in der Fiat-Welt, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das funktioniert.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt.
Mhm. Naja, also man kann schon fleischessender Gastronom sein und ein neues, hippes, veganes Lokal aufmachen. Das wäre Katalaxie.
Nein, aber ich bin rein funktionell
in meinem unternehmerischen
nur
Erfolg.
Nur Fleisch. Also schaue ich mir an, dass ich einen Veganer auf einen Tisch setze mit jemandem, der nur Fleisch isst.
Also die, die den veganen Burger King aufgemacht haben, waren sicher keine Veganer. Also
der ist auch nicht geschlossen worden.
Ja, es ist eine Marketingaktion, ja, die auf bestimmte Dinge setzt, um neue Kundensegmente, die man dann für die Marktdurchdringung für wichtig hält. Also das sind schon katalaktische Kalküle. Sagst du, du läufst besser darin, das über die Interessen und Funktionen zu verstehen, als über die Ideologie der Menschen. Ja, das führt auch, ist auch etwas, das zu viel Abneigung gegenüber Markt führt, weil diese Kooperation unter Fremden für viele einen moralischen Makel hat. Ja.
Ich habe noch ein Beispiel für diese Marktgängigkeit, das mir immer wieder aufgefallen ist. Es gab eine relativ vergessene Hyperinflation in Europa, und zwar Weißrussland. Das war, muss 10 Jahre her sein ungefähr. Da gab es Phasen der Hyperinflation und da gab es Berichte, also dass das erste, was verschwunden ist, waren tatsächlich also weiße Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen und so. Die wurden sofort aufgekauft, weil das kann ich ja nutzen. Also das wurde nicht das
langfristiger
Geld verwendet.
Langfristiger
Nutzen, genau. Ja. Das wurde nicht das Geld verwendet. Und das Zweite, was verschwunden ist, und das wurde dann offenbar als Geld verwendet, waren alle anderen Sachen aus dem DM quasi.
Ja.
Also Haarshampoo, Zahnpasta, diese dichten, das geht bis dahin, dass in High-Crime-Gegenden in Amerika, also die Waschmittel schon hinten versperrt sind. Ja? Mhm. Und mir ist das deswegen aufgefallen, weil Jahre später bei der Flüchtlingskrise war meine Frau damals ganz am Anfang am Westbahnhof und hat geholfen. Ja, da hat ihre Freundin und ihre Chefin, glaube ich, hat gesagt, na, wir müssen jetzt hin, wir müssen helfen. Ja? Mhm. Und sie kommt zurück vom Westbahnhof und ich frage so, ja, wie war's und was brauchen die Leute so? Und sie sagt, das ist komisch, alle wollen nur Deo. Ja, weil das offenbar dort auf dem Flüchtlingstrack, die kamen aus so vielen verschiedenen Richtungen, wurde offenbar das sofort monetisiert.
Mhm. Ja? Mhm. Ja, bestätigt das genau. Die Perspektive der österreichischen Schule auf diese Phänomene, wo man wieder sagen kann, oh, das ist ein negatives Menschenbild, wie jetzt am Westbahnhof, oder das kann nicht stimmen, das ist selektiv. Ja. Wir sagen, die Nüchternheit der österreichischen Schule sagt, ja, der Kontext, entscheidende Kontext ist, sind das Menschen, die jetzt verbunden sind mit denen, die ihnen helfen, wo eine gewisse Reziprozität schon aufgrund geteilter Identität da ist, oder brauchen sie andere Formen der kürzerer Reziprozität? Und das zeigt sich dann genau das, ist eine gewisse Fremdheit. Ja. Du hast potenziell nicht dieselben Zwecke, du hast andere Zwecke und du schaust jetzt mal, wie du dir helfen kannst, was nicht an sich schlecht und illegitim ist. Nicht? Waren ja auch Menschen ohne liquide Ersparnisse in aller Regel. Die wenigsten haben eine Bitcoin-Phrase im Kopf gehabt, nehme ich an, der Flüchtlinge, die am Westbahnhof ankamen. Und die haben also da schon in der Situation das für sie Beste gemacht, da potenziell ein bisschen zu timen, also, was sie dann Gütern haben.
Es war damals kein Thema, Bitcoin war damals kein Thema, das kann ich mich nicht daran erinnern zumindest, aber wo sein Thema war jetzt vor 2 Jahren oder vor einem Jahr in der Ukraine, ganz klar. Also das hat man schon bis zu den Medien hinbekommen. Ich habe auch ein Interview mit einer jungen Ukrainerin geführt, die selbst mit Bitcoin Geld außer Landes geschafft hat, natürlich. Ja. Nur, wie du richtig gesagt hast, oft nicht in dieser idealen Welt, in der dann jeder seine Seed-Phrase hat, sondern du hast dich halt einfach auf dein Binance-Konto dann aus dem Ausland eingeloggt. Ja. Das ist die eine Variante. Die andere ist natürlich, dass du dir Geld schickst, das natürlich schon. Und dann gab es eine Story über afghanische Flüchtlinge, Frauen aus Afghanistan, die als die Taliban wiedergekommen sind, per Bitcoin Geld aus dem Landes geschafft haben. Ja? Also ich meine, für mich, da müsstest du ja als westlicher Gutmensch sofort sagen, ja super, wenn das so ist, dann muss Bitcoin eigentlich super sein. Kommt aber nicht an. Mhm. Aber das ist für mich interessant, aufgrund dieser Marktgängigkeit, deswegen auch die Frage, wo stehen wir heute deiner Meinung nach bei Bitcoin? Ich habe letztens eine Story, die ich jetzt gerne wieder zitiere, gehört, und zwar, dass angeblich die Firmen in Nigeria, die großen Kapitalverkehrskontrollen unterworfen sind, tatsächlich mit chinesischen Lieferanten in Bitcoin handeln. Das ist ein Gerücht, das sich hartnäckig hält und das auch oft genannt wird als Grund dafür, dass das Bitcoin-Volumen in Nigeria so hoch ist und das natürlich total Sinn machen würde, wenn beide Seiten verstehen, dass das gut funktioniert.
Ja.
Und ich fand das, also als ich das gehört habe, fand ich das sensationell, weil das ist für mich besserer Beweis für, dass Bitcoin funktioniert als vieles andere. Aber wo stehen wir da jetzt deiner Meinung nach bei der Entwicklung von Bitcoin als Geldprotokoll?
Ja, ein neuer Schritt kommt dazu. In der Tat, das sind also als internationales Zahlungsprotokoll für Unternehmen genutzt zu werden, insbesondere im BRICS-Raum, die also nicht Teil oder Teil der entstehenden geopolitischen Gegenachse zur Pax Americana sind, mit ihren auch immer stärker politisierten Zahlungssystemen. Das heißt, es gibt Berichte auch aus dem Iran, dass bislang noch keine riesigen Transaktionen, es geht um Millionen Gegenwert in Euro-Dollar, aber doch ein erstes Zeichen, das ist etwas Neues, ja, das B2B-Zahlungen in Bitcoin stattfinden. Jetzt kann man sagen, das ist alles nur Sanktionsumgehung, sehe ich nicht, dass das nur Sanktionsumgehung ist, sondern tatsächlich kann es bei eben entfernten B2B-Beziehungen schon die einfachste Antwort sein.
Ja, mit Kapitalverkehrskontrollen, den Kosten, die mit verbunden sind. Sanktionsumgehung ist, glaube ich, kein gutes Argument, weil meistens geht es da ja um Handel mit Ländern, die sich nicht gegenseitig sanktionieren. Ja,
genau.
Also das Wenn ich mit China, Iran, China Handel treibe, da gibt es eh keine Sanktionen. Also wo ist da die Umgehung?
Gibt es wahrscheinlich auch, wenn wir es nicht hören, aber es würde mich überraschen, wenn das der Haupttreiber dieser neuen Anwendung ist. Ja. Und ich glaube immer, also Bitcoin versteht man immer am besten empathisch aus den Nutzern, die aber jetzt, würde ich sagen, wirft das Augenmerk auf die katalaktischen Nutzer, diejenigen, die Bitcoin nicht deshalb nutzen, weil sie Bitcoin cool finden, weil sie jemandem vertrauen, der das nutzt, und sagen, ich habe da keine Meinung dazu, es funktioniert. Ja. Ich hab ein Ziel, das funktioniert, ich habe es mir nicht ausgesucht, ich verstehe es vielleicht gar nicht. Und das hat mir geholfen, Bitcoin zu verstehen.
Kannst du es nochmal erklären?
Das waren diese frühen, immer neue Use Cases zu sehen, die ich nicht am Schirm hatte und aus Gesprächen mit ungewöhnlichen Leuten erfahren habe. Eben eine der frühesten Erfahrungen war, mit chinesischen Unternehmern zu sprechen, die die Kapitalverkehrskontrollen umgehen konnten durch Bitcoin. Und da habe ich gesagt, okay, verstehe ich, ist ein Use Case, ich muss ihn nicht für gut halten, ich halte ihn auch nicht für schlecht. Und das war mir neu in dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, weil für uns erstmal, das war wieder ein Klickmoment. Mhm. Davor war natürlich der Klickmoment schon das Interesse für die Silk Road-ähnlichen Marktplätze. Das habe ich auch verstanden. Ja, das funktioniert, weil man konnte ja sogar ökonomisch das untersuchen, konnte feststellen, dass man für die Kaufkraft eine höhere Qualität kriegt, obwohl ich also kein Nutzer war, also rein als Beobachter und Analyst konnte man das empirisch sehr gut zeigen, dass diese Form von Marktplätzen einen realen Mehrwert geboten haben für die Kunden und dass das Zahlungsprotokoll dabei nicht unwesentlich war.
Also Rahim, du bist der Erste, von dem ich höre, dass er sich für Bitcoin nur aus ökonomischer Wissenschaft, für Silk Road nur aus wissenschaftlicher Perspektive und Interesse an diesen Märkten interessiert hat. Der Erste, dem ich das glaube.
Okay.
Der Erste, dem ich das glaube, weil das für dich, der da so tief drin steckt, muss das wirklich faszinierend sein. Ich muss jetzt zugeben, ich habe in meinem Leben das tatsächlich noch nie verwendet und habe es auch noch nie, ich habe es einmal, glaube ich, gesehen, damals gab es Silk Road noch, aber was man so hört, funktioniert das wirklich wunderbar mit den Bewertungssystemen und gegenseitigem Vertrauen und offenbar ohne große Scherereien.
Ja, es gab natürlich ein gewisses Risiko, aber auch einen Umgang damit. Und da ist natürlich fraglich, ob das im heutigen Kontext ohne neue Innovationen noch so funktionieren würde. Aber es war ein kurzes Fenster, wo die Post das noch nicht am Schirm hatte und es eine relative Anonymität bei Postsendungen gab.
Soweit ich weiß, gibt es das einfach bis heute in genau der Form.
Ja, aber trotzdem die Risikoverteilung hat sich ein bisschen verschoben. Ja. Ja. Die Behörden haben das im Auge, es wird gibt mehr Stichproben-Tests, aber es gibt auch neue Innovationen. Ja. Es gibt anonyme Postfächer mittlerweile, die es in der Ausbreitung nicht gegeben hat, zu Silk Road-Zeiten. Man hat es also in der Regel, hat man die Bestellung wirklich an die eigene Postadresse gekriegt und halt darauf gebaut, dass da eh niemand reinschaut, wenn das ist ja ein Kuvert.
Es gibt ja auch sowas, ein Postgeheimnis, soweit ich mich erinnern kann.
Theoretisch,
ja. Okay, aber ich meine, wir reden ja darüber jetzt nicht, weil wir das so super finden, wenn Leute Drogen kaufen, um Gottes Willen, sondern wir reden darüber, weil wir es interessant finden zu sehen, wie Märkte frei entstehen können. Nicht? Das heißt, wir haben jetzt einige Anwendungsfälle von Bitcoin gesehen. Ich glaube, dass das auch, also zumindest die richtige Perspektive ist, und zwar deswegen, weil man sieht das auch bei den OG-Bitcoinern, bei denen, die schon lange dabei sind, die wollen es permanent nutzen. Gerade bei uns im Westen, wo es jetzt wenig Nutzenmöglichkeit gibt, die wollen einmal alles in Bitcoin zahlen. Und mir fällt das jetzt auch schon langsam auf, dass ich dann frage, ja, kann ich das nicht in Bitcoin zahlen? Ja. Obwohl eigentlich ökonomisch, jetzt kommen wir gleich zu dem Ökonomischen, gibt es ja dann diese Sache mit der Zeitpräferenz und dass man eigentlich die Bitcoin nicht ausgibt, sondern lieber die Fiat, das Fiat ausgibt und dass eigentlich der Besitz von mehr als einem Stuhl schon eine viel zu hohe Zeitpräferenz ist und man eigentlich das absenken sollte, soweit es geht. Das ist ja verrückt oder interessant, dass es das gibt im Bitcoin-Space. Und da komme ich jetzt dann zu der Frage, die wir in der letzten Folge noch nicht ausführlich besprochen haben, Inflation versus Deflation. Leben wir direkt in einer inflationären Welt. Jetzt, also eh schon lange, aber jetzt gerade merkt es wirklich die Masse. Ist Bitcoin da eine Antwort als Geldsystem und kann Deflation auf Dauer funktionieren oder ist es sogar eigentlich der bessere Zustand?
Ja. Ich glaube schon, aber nicht mit hundertprozentiger Überzeugung und ich würde es niemandem aufzwingen wollen. Ich würde mich nicht trauen, Bitcoin als Geldsystem zu empfehlen. Wenn Geldsystem bedeutet, alles ist weg, was da ist und Bitcoin erfüllt jetzt sofort alle Funktionen zugleich. Nicht? Wir wachen morgen auf unserem Konto sind plötzlich nur noch Bitcoin angeführt, alle Verpflichtungen sind in Bitcoin denominiert, der Staat finanziert sich in Bitcoin und sagen, das ist mir viel zu riskant. Ja, man kann sich also nie gewiss sein. Es gibt sehr paradoxe Folgen von guten Intentionen. Darauf würde ich nie vertrauen wollen, niemandem die Macht geben wollen, das zu tun. Deswegen kann ich nur sagen, es ist ein alternatives Asset, das dazukommt und das ich für gut halte. Ja. Ich glaube, und dann kommt die Bewertung, naja, was ist jetzt die Alternative? Ich glaube, dass es falsch ist, so Geld als eine homogene Kategorie anzusehen. Das ist halt eine Sache, die sind jetzt Dollar oder Euro und die werden ersetzt durch Bitcoin. Das ist falsch. Das meiste, was monetäre Assets sind, hat relativ wenig mit dem füllbaren Euroschein zu tun. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt des monetär Relevanten. Und dann muss man sich diese Funktion anschauen, dieses Bargeld, und man sieht natürlich, okay, Bargeld ist schon wieder was anderes als Depositen, Depositen sind was anderes als Assets, wie hängt das zusammen und welche Funktionen kann Bitcoin erfüllen? Potenziell alle, aber nicht in genau derselben Art und Weise, würde also schon eine andere Struktur erfordern. Und ich gehe nicht davon aus, dass Bitcoin alle Kreditformen ersetzt oder es Kredit überhaupt nicht mehr gäbe. Ja, ich glaube schon, dass da so Kreditinstrumente eine Rolle spielen werden. Ich glaube, dass stärkere Nutzung von Bitcoin und stärkere Verdrängung anderer Assets schon zu einer Redimensionierung führt, dass Schulden weniger oder Fremdkapitalfinanzierung eine geringere Bedeutung bekommt, aber nicht, dass es völlig verschwindet. Ich bin skeptisch gegen ein Teilreservebankwesen, würde aber jetzt auch keine Inquisition dagegen durchführen oder per Gewalt das ahnden wollen. Das sind ein bisschen Menschenbildfragen, nicht? Die man dann auch noch ein bisschen differenzieren kann. Will man dem Kunden potenziell höhere Verantwortung zuweisen oder nicht? Und selbst da werde ich nicht ganz entschieden, würde ich sagen, tendenziell moralisch, glaube ich, ist es besser, wenn Menschen mehr Verantwortung übernehmen. Gestehe aber zu, dass es da Trade-offs gibt, dass wir bestimmte Verantwortungen institutionell abgeben. Ja, das können unternehmerische Angebote sein, das können gemeinschaftliche Arrangements sein, das können ein gemeinsames Wählen sein von Dingen. Wir sagen, ich verzichte auf eine Freiheit bei der Wahl, wir machen uns alle aus, die jetzt in einer selbstgewählten Ordnung zusammenleben, wir kaufen nur das. Ja, alle kaufen das. Ja, alle haben denselben Versicherer. Ja, soll sein, ich würde das gern fluider haben. Ja, ich glaube schon einen Zugang, also da österreichischen Schule ist eben, weil man vieles nicht weiß und diese Ungewissheit nicht für alle übernehmen kann und soll, würde ich dazu sagen. Nicht? Also jemand, der jetzt nur akademisch ist Und selbst ich hatte immer einen unternehmerischen Bezug, auch mein Elternhaus ist sehr unternehmerisch und es hat mich immer interessiert und in relativ kleinen Ausmaß bin ich unternehmerisch tätig, aber selbst die meisten Ökonomen, die sich für Ökonomik in dem Ausmaß interessieren, sind rein akademisch, sagen, das ist eine ganz, ganz schlechte Wahl, jetzt so jemand solche Entscheidungen zu überlassen, weil die unternehmerisch sind. Und es ist schon unglaublich schwer für ein Unternehmen, wo du potenziell Mitarbeiter hast und andere Verpflichtungen, Kundenverpflichtungen hast, Entscheidungen zu fällen. Jetzt stell dir vor, du fällst Entscheidungen auf politischer Ebene. Das ist mir grundsätzlich zuwider. Ja, ich glaube, es ist eine Negativselektion von Leuten, die das so wollen, die also über Systeme sprechen und die Macht einfordern, ein besseres System einzusetzen. Nein, mein Zugang ist immer eher so viel ausprobieren wie möglich, so viel Hürden aus der Welt schaffen wie möglich, vielleicht auch dadurch einfach Dinge transparenter zu machen und sehen, hallo, da verhindert jemand, dass du etwas ausprobierst, was dir vielleicht nützen kann. Ich kann es ja auch nicht garantieren, aber wäre vielleicht besser, das mal selber auszuprobieren. Und so, glaube ich, muss man ein bisschen abkommen. Dann nimmt es auch die Angst vor dem Thema Bitcoin. Er sagt, ich halte Bitcoin nicht für einen utopischen Entwurf und würde meine Hand nicht ins Feuer legen und sagen, sonst ändert sich nichts. Die Menschen sind alle gleich und man zwangsbeglückt sie jetzt, indem es nur noch Bitcoin gibt für alle Formen monetärer Phänomene, das sie sogar für absurd halten. Man kann nicht, ich gehe davon aus, dass Geld eben ein sehr starke Netzwerkeffekte hat. Das heißt, dass es eher in einem Marktprozess zu weniger angeboten als zu mehr kommt. Ich glaube auch, dass viele Wettbewerb falsch verstehen. Dass Wettbewerb nicht immer heißt, dass es alles dupliziert wird, sondern dass es also tatsächlich Spezialisierung gibt, dass es Vielfalt gibt. Und für bestimmte Protokolle ist die bessere Antwort für viele Menschen, einem Netzwerkeffekt zu folgen und ein Protokoll zu wählen, das andere auch wählen.
Aber Geld ist ja das beste Beispiel für diese Form von Protokoll, oder? Gerade in einer Welt, in der... Es hat ja, ich verstehe das vollkommen, was du meinst, und ich bin ja, also ich glaube, dass das dann oft auch von Leuten, die Bitcoin gut finden, quasi diese angelernte Mechanismus übernommen wird, dass ja alles dann irgendwie von oben herab bestimmt wird, wobei gar nicht so oft, weil auch die Sachen mit El Salvador sehen ja viele sehr kritisch und ich glaube zu Recht sehr kritisch, aber das heißt, es müsste sich quasi weiter so wie jetzt etablieren als ein Ding am Markt, das auch genutzt wird und wo dann aber auch möglicherweise Gesetzgeber langsam auch die Chancen erkennen, weil ich glaube, das ist noch nicht wirklich da.
Und es braucht auch eine Veränderung der Gesellschaft, nicht? Also es ist klar, dass wenn du ein Geld hast, das nicht durch Geldmengenausweitung versucht zu verhindern, dass Schuldner unter großen Druck geraten, zum Beispiel, verweist auf eine Gesellschaft, wo es weniger Schuldner gibt. Ja. Wenn Kaufkraft zentraler im Fokus steht und andere Dinge weniger wichtig scheinen und man sogar zum Beispiel in Kauf nimmt, das Unternehmen zumachen, weil sie die falsche Bank gewählt haben, wie aktuell. Ja. Was natürlich jetzt eine Entscheidung ist, muss ich neues Geld produzieren oder Garantien übernehmen, die natürlich potenziell keine günstigen Prognosen über die Kaufkraft dieses Geldes bedeuten, oder sage ich, nein, ich mache ein Knappheitsregime, ich sage, ihr habt Pech gehabt, ihr habt so viel Geld gehabt, das habt ihr der falschen Bank anvertraut, jetzt ist es weg, ihr könnt es nicht, you can't have your cake and eat it zugleich. Dann muss es also ein Prozess dahin gehen, dass die Gesellschaft auch anders aussieht, wo also der Sparer eine größere Rolle spielt. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht einfach, ich habe jetzt irgendwo eine Förderung oder eine Venture-Kapital-Finanzierung und das sind kurzfristige Sachen, sondern sagt, puh, ich habe mein Leben lang 1 Million Euro angespart und davon setze ich jetzt 800.000 Euro in ein Unternehmen ein. Und sagen, puh, das ist eine ganz andere Art des Zugangs. Ja, wenn ich jetzt ein Lebensersparnisse an einer Sache hineinsetze, mit viel Überlegung, sage, ja, alles in meinem Leben führt dahin, ich kann das besser, ich glaube, ich kann das besser, ich probiere das aus, dann geht man anders mit Risiken um und schaut nämlich ein ganzes Leben an und sagt, es ist jetzt vielleicht nicht wichtig, wie viel Prozent, wie hoch die Gebühren, wie toll die App ist, die ich verwende, sondern bin also vorsichtiger. Und das würde ein anderes Verhalten bedeuten, eine andere, es wäre wahrscheinlich schwieriger, neue Unternehmen zu finanzieren und damit muss man jetzt umgehen können. Und ich würde sagen, ja, das ist jetzt eine Abwägung, wo ich glaube, dass der Nachteil des billigen Geldes überwiegt durch seine Verzerrungen und ich glaube, dass eine Welt mit weniger Verschuldung, wo es auch weniger Druck dahin gibt, eine Entwertung von Schulden schleichend vorzunehmen, auch weil die Staaten so verschuldet sind, eine andere Welt ist, wo andere Menschen mehr zu sagen haben und zu bestimmen über die Produktionsstruktur, aber dass sie nicht schlechter ist, sondern womöglich besser ist, aber anders aussieht. Ja, man kann also nicht einfach die Welt beibehalten, wie sie ist.
Aber das ist wunderbar jetzt erklärt, warum so viele aus der Elite der heutigen Welt, die es in dieser Welt geschafft haben, sowas gebracht haben und so weiter, das so kategorisch ablehnen.
Ja.
Also sich das überhaupt nicht vorstellen können. Während viele Leute, die Bitcoin verstehen, sich nicht vorstellen können, wie die Welt, die wir heute leben, eigentlich überhaupt funktioniert. Warum nicht alle sofort auf die Straße rennen und sagen, um Gottes Willen, das funktioniert so nicht.
Ja? Ja, aber es liegt wieder an diesen Grundfragen, mit denen ich begonnen habe, der Bewertung. Ja? Wie nimmst du einen institutionellen Rahmen wahr, den Status quo, und wie ist deine Position da drin? Bist du eher bevorteilt dadurch? Glaubst du, grundsätzlich funktioniert schon? Ich muss nicht alles verstehen, aber ich vertraue, dass das so funktioniert und läuft und mir geht es nicht schlecht dabei. Und potenziell habe ich nur zu verlieren, wenn das jetzt irgendwelche Spinner verändern. Es könnte auch schlechter funktionieren, als es funktioniert, ist schon eine Kernfrage unserer Zeit.
Ja, ja, absolut, natürlich. Also wir vergleichen uns dann auch vielleicht mit anderen Weltgängen, wo es deutlich schlechter funktioniert, wo dann natürlich auch eher mal schnell zu Bitcoin gegriffen wird, weil wenn ich am selben Tag noch dafür sorgen muss, dass meine Familie was zu essen bekommt, dann sind mir diese ganzen theoretischen Fragen ein bisschen egal. Ne? Ja. Bei teilweise bis hin zu Ländern, wo die Skepsis gegenüber der Obrigkeit so groß ist, weil wenn die sagen, Bitcoin ist schlecht, dann schauen sofort alle, was mit Bitcoin ist, weil wenn die da oben sagen, das ist schlechter, dann muss es ja super sein. Ja? Ja. Wir haben in der letzten Folge auch darüber geredet, dass Gold in seiner Funktion quasi als ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, als Schuldentilgungsinstrument gedient hat, weil es eben ein sogenanntes Bearer Asset, so wie Cash auch, also du hast es in der Hand, es gehört dir, es ist nicht die Verbindlichkeit von jemand anderen. Ja. Bitcoin könnte ja diese Rolle global und digital spielen, oder?
Ja. Genau, ja, das sehe ich genauso, dass es dieser also Settlement- oder Zahlungsausgleich-Ebene die Bitcoin leisten könnte, was natürlich auch heißt, man kann da potenziell ein gegenseitiges Anschreiben ausgleichen. Es kann sogar ein Collateral sein, ein Pfänder. Ja. Und ich glaube, es ist ein relativ gutes Pfänder, weil also einige Vorzüge, digital zu sein, da auch hineinspielen. Vertrauensminimierend Pfänderlösungen zu bieten, wie groß der Bedarf dafür ist, ist unklar, ja, und es gibt natürlich schon eben eine Problematik an Kreditstrukturen, eben diese Ungleichgewicht, Asymmetrie zwischen Gläubigern und Schuldnern, wo jetzt potenziell eben noch eine Schwankung der Kaufkraft eine Rolle spielt, zusätzlich zu den der großen Ungewissheit, die ich habe, dass sich da jemand Fremder über Liquidität verfügt und sie wahrscheinlich zurückverdienen muss, um sie zurückzubezahlen. Also ich würde schon davon ausgehen, dass also Fremdkapital da beschränkt der wäre, oder vielleicht andere Funktionen, Rollen übernimmt.
Das ist ja in der menschlichen Geschichte auch oft so, dass wir in eine Richtung übertreiben und dann ganz hart in die andere Richtung schwingen. Ja. Also das kann man auch vor allem gesellschaftspolitisch gut beobachten. Mhm. Und das wäre ja auch, wenn wir jetzt dieses aktuelle Geldsystem in seiner Inflations-Schuldengetriebenheit bis ans Ende denken und es wirklich zu Katastrophen eigentlich kommt, dann würden ja die Menschen auch reagieren durch eine Ablehnung. Das heißt, das wäre dann der Moment, in dem ein Asset, das eigentlich genau diametral anders funktioniert, an Aufmerksamkeit gewinnen würde.
Ja.
Und dann hätten wir eine Welt, in der anders als vielleicht viele Bitcoiner das heute sehen, jetzt nicht. Wir würden ja kein hundertprozentiges permanentes Vollgeldsystem haben, sondern es wären Schulden möglich, aber halt der Ausgleich würde häufiger stattfinden, weil eben das Risiko viel höher wäre.
Mhm.
Mit einem großen Unterschied zu heute, alle würden plötzlich unter denselben Bedingungen arbeiten, egal, unter denselben Regeln arbeiten. Du und ich und die Republik Österreich hätten dieselben Regeln. Ein Albtraum für die Modern Monetary Theory, aber es ist nun mal so.
Ja, aber man kann also nicht einfach Dinge dann übernehmen aus der heutigen Welt. Also bei bestimmten Dingen muss ich mir Fragen stellen. Du kannst es nicht einfach dich in Bitcoin verschulden und dann erwarten, dass das genauso locker läuft wie in der Euro-Verschuldung. Nicht? Das ist also unklar, dass das sich exakt gleich verhalten würde. Ja. Ich glaube, dass es schon wieder zurückgeht an den historischen Usus, zu sagen, ich habe da eine Verantwortung. Deswegen machen das auch eher Spezialisten, wo es also gewisse Klauseln gibt, zu sagen, irgendwie Kaufkraft, Schlüssel oder ähnliches. Also 100% sicher, dass also Bitcoin da der wertstabilste Maßstab dann noch ist, kann man nicht sein. Und zumindest kann man es nicht voraussetzen. Es wäre ein Endergebnis am Ende, ja, der Hyper-Bitcoinisierung. Aber es kann nicht am Anfang stehen. Das heißt, für Kreditverträge ist das eine Herausforderung und natürlich auch der Grund, warum es relativ wenig dafür gibt. Und die einzigen, die jetzt also das anstoßen können, sind nämlich die Miner. Und das passiert auch. Und die könnten eine ähnliche Funktion wie die Goldschmiede als Wechselausgeber spielen. Also der Goldschmiedwechsel hat eine besondere Bedeutung gehabt als liquidester Wechsel und war damit also schon Vorbild dann für ein Kreditinstrument, das aber im Wesentlichen davon gelebt hat, dass es einen disziplinierten Zahlungsausgleich in Gold gab.
Ist das die Definition von einem Wechsel, dass es das disziplinierten Zahlungsausgleich gibt, oder ist das...
Ja. Ja, da hat also ein Wechsel ist definiert als ein kurzfristiges Kreditinstrument, ist, das eigentlich ein übertragbarer Lieferantenkredit ist. Der zugleich ist ein Inhaberzertifikat und es hat eine strenge Fristigkeit. Da wird fällig, ein Wechsel wird fällig.
Das würde dann theoretisch unter Bitcoin häufiger mal wieder vorkommen, dass es eben, dass du eben das Risiko auch minimierst. Ja? Weil heute hast du ja, wir leben ja mitten in dieser Absurdität, nicht? Du vergibst einen Kredit und dann kommt er nicht zurück und dann rennst du zum Staat und sagst, um Gottes Willen, könnt ihr mir das bitte ersetzen. Und dann kommst du zur Inflation.
Ja. Genau, aber es führt eigentlich zu einem ganz anderen Umgang. Heute gehen die meisten davon aus, dass also man sich über die Wahl der Bank nicht so viel Gedanken machen sollte, weil es so eine einfache Protokollinfrastruktur ist, wie dass die U-Bahn jeden Tag fährt und dass im Supermarkt ich nicht überprüfen muss, ob das Zeug giftig oder genießbar ist, sondern dass da gewisse Regeln gibt und ich dann relativ blind dazugreifen kann und schon nicht krepieren werde. Und das, ja, gibt es dann andere Antworten? Ich glaube nicht, dass das die Dystopie die Folge ist, wenn es keinen Paternalismus gibt, der die Menschen schützt vor ihren eigenen Entscheidungen. Ich gehe davon aus, und das ist eigentlich die Erfahrung, glaube ich, jedes Vaters, dass es ein normaler Weg des Aufwachsens ist, immer verantwortungsfähiger zu werden und dass die Verantwortungsübernahme auch der einzige Weg ist, das zu lernen und dass es ein Prozess ist. Und dann ist es ja wieder eine moralische Wertung, ja, dass es mir nicht so behagt, dass diese Form der institutionellen Struktur immer weniger voraussetzt an Verantwortung, weil man damit notwendig weniger Verantwortung sehen wird. Und das ist natürlich ein Selbstläufer, ja, weil die Menschen so verantwortungslos sind, begründet man wieder, warum man noch mehr Verantwortung abnehmen muss. Und das ist schon potenziell ein dystopisches Szenario.
Es gibt ja total viele Strömungen, die nach mehr Nachhaltigkeit, vielleicht nach mehr Einfachkeit, ja, nach weniger Finanzialisierung des Lebens, ja, nach auch durchaus linke Bestrebungen, die sagen, die Profitgier und die, alles, was wir verstehen, oft als eben Übertreibungen des Fiat-Systems und darauf mit Bitcoin antworten, aber gleichzeitig Bitcoin nicht wirklich in diesen Szenen, also vereinzelt schon, aber nicht wirklich dort ankommt. Hast du einen Grund dafür?
Ja, weil die meisten Menschen schon übertreiben und dann diese Lagerbildung ist, nicht? Entweder nehme ich das bestehende System als gut an und sage, es ist halt mit allen Mängeln, oder ist es schlecht, nicht? Und irgendwo diese neue Innovation, Bitcoin liegt schon dazwischen. Ich sage, ja, also in vielen Dingen geht man gemein mit der Kritik am Status quo und in vielen Fällen, ich habe das auch skizziert, würde ich erwarten, dass eine Welt, in der Bitcoin eine größere Rolle spielt, eine Welt ist mit mehr Langfristigkeit, mehr sinnvollem, nachhaltigem Wachstum, zum Teil weniger Wachstum, zum Teil weniger Monetisierung.
Degrowth.
Degrowth, ein gewisses Degrowth, ja, dafür qualitatives Growth in anderen Bereichen, aber wachsendes BIP sehe ich nicht notwendig als eine Folge einer Hyperbitcoinisierung, womöglich sogar in gewissen Teilen sinkendes monetisiertes BIP. Aber jetzt gehen natürlich viele in eine Extremopposition dann und sagen, puh, das braucht Energie, das ist ja schon viel zu, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es braucht Energie, viel zu kompliziert und schädlich. Ja? Weil man muss, es geht dann schon ins Primitivistische fast als Gegenreaktion oder ins Utopische, nicht? Man sieht überhaupt nicht den Trade-off und sagt, das ist jetzt also zu extrem und das war auch immer das Problem der österreichischen Schule, dass es zwischen den Stühlen sitzt, nicht? Ist weder ganz orthodox noch ganz heterodox, sagt, beides sind irgendwie Spinner und übertreiben. Und die Wahrheit ist sicher nicht in der Mitte, aber irgendwo ein Ausgleich. Ja, natürlich ist nie alles perfekt in einer institutionellen Ordnung, aber die Alternative kann auch nicht die völlige Negation sein, ja, sondern je mehr Vielfalt, desto besser, je mehr, also Ehrlichkeit und Verantwortung, desto besser. Und das ist auch eines der positiven Dinge wie an Bitcoin, dass es eine Verantwortungsschule ist. Es ist einfach unglaublich viel Verantwortung erfordert, das richtig zu nutzen. Das kann man also falsch machen und das fühlt sich natürlich auch stark an und gewichtig an, das richtig zu nutzen. Und das ist schon an sich eine gute Sache, wenn man das so gutiert.
Es gibt viele Menschen, die Bitcoin und die Bitcoiner auch ablehnen, weil sie sich selbst diese Verantwortung nicht zutrauen. Ja, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Also ich glaube, dass das ein Riesenschritt ist, ja, der mir immer noch total Angst macht. Mhm. Ja, bis du zu dem Punkt kommst, wo du feststellst, dass du Fähigkeiten hast, die du am Markt verkaufen kannst, egal ob du deine Seed Phrase noch hast oder nicht. Mhm. Und das, weil am Ende des Tages alle Formen von Geld, egal ob das Gold ist oder der Euro oder Bitcoin, sind, daher kommt doch der Keynes, ne? Sind nur eine Nummer, die ja eigentlich nichts ist. Erst wenn ich es umsetze, wenn ich dafür etwas kaufe, dann mache ich es zu etwas. Sonst ist es ja tatsächlich nur du hast eine gewisse Sicherheiten für die Zukunft, ja, du hast eine gewisse Kaufkraft erhalten und wahrscheinlich ist Bitcoin die beste Technologie jemals, die dafür geschaffen wurde, weil ich kann darüber über die Grenzen und so weiter. Aber solange ich es nicht verwende, ist es nur das. Es beruhigt mich, aber sonst ist es nichts.
Entscheidend ist schon, dass es auch andere verwenden. Ja? Und das ist am Ende schon das Letzte. Also das ist die geringste Gewissheit, diese Annahme über die Kaufkraft, weil das eine Preisentwicklung ist. Nicht? Das ist eine spekulative Entscheidung, dass es das bestperformende Asset unter vielen sein wird. Langfristig schaut es ja danach aus, ist der Track Record super gut, aber kann man jetzt auch nicht beliebig extrapolieren. Sind schon also die Nützlichkeiten sind gewichtiger für diese Entwicklungsgeschichte und irgendwann kann es das auch erfüllen, ja, durch eben Übernahme immer mehr Assets, das würde auch höhere Kaufkraft bedeuten. Ja. Ich glaube nicht, dass die hohe Kaufkraft jetzt schlicht in den 21 Millionen liegt, sondern in der absehbaren Beschränkung unter der Prämisse, dass es immer mehr Menschen nutzen und immer mehr Menschen davon mehr haben wollen. Und auch wenn du das dann hältst, nicht, lebst du schon davon, dass es absatzfähig bleibt, und dann darf man das eben wieder nicht statistisch betrachten, ja, dass man statistisch sagen, jeder muss ausgeben, immer, sonst ist es ein Unsinn, wenn das nur gehodelt wird. Das ist nicht wichtig, dass jeder im gleichen Ausmaß. Es ist wichtig, dass genügend Dynamik da ist und dies rein aus der Vielfalt. Je vielfältiger die Menschen sind, die das nutzen, desto höher die Dynamik, weil jeder zu anderen Zeitpunkten, in anderen Kontexten wieder die andere Präferenzen hat und es dadurch absatzfähig ist, ja, dass es einerseits diese besonderen intersubjektiven Eigenschaften hat, ein bisschen verobjektivierbaren Eigenschaften hat, aber zugleich die Prämisse ist, dass es für tendenziell mehr als weniger Menschen subjektiv nützlich sein kann. Muss es aber, du kannst nicht zuerst die Preiserwartung setzen, das kann das Ergebnis sein.
Aber dadurch, dass es begrenzt ist, muss ich es irgendwann ausgeben. Also ich kann nicht, ich meine, theoretisch kann ich schon ewig drauf 14 bleiben und meine Erben und meine Erben erben, aber sie können nicht quasi mit Bitcoin mehr Bitcoin verdienen, mehr Bitcoin machen. Das, was du heute machen kannst. Das geht nicht. Ich muss es riskieren, ich muss investieren, ich muss und wenn ich einen Kredit vergebe an ein Unternehmen in der Hoffnung, dass ich den wieder zurückbekomme, das ist ein Risiko. Drauf zu sitzen, ja klar, ich kann auf den Aufwertung spekulieren und dann kann ich es ausgeben, aber ausgeben muss ich es.
Ja, also ohne Risiken aus etwas mehr zu machen, geht auch bei Fiat so nicht. Die Risiken sind nur verdeckt und ungleich verteilt. Ja. Aber du kannst auch Bargeld nicht eingraben, ausgraben und da eine Rendite haben, sondern du riskierst sie letztlich. Du hast einen neuen Schuldner, der dir nicht bewusst ist, aber wenn er nicht bewusst ist, ist die Bank zu deinem Schuldner wird in einer riskanten Anlageentscheidung. Die wenigsten sehen das so, aber wenn du einen Zins verdienst, muss der daherkommen, dass deine Anlage stattfindet. Und ist natürlich bei gewissen Stablecoins auch so, nicht? Dass die finanziell möglich sind, liegt daran, dass es da Anlageentscheidungen dahinter stehen, die auch natürlich einer Marktvolatilität ausgesetzt sind. Und dann kann es plötzlich so sein, dass eines der sichersten Assets ziemlich kracht.
Das lernen wir jetzt gerade, das, was du gerade beschrieben hast, dieses Gegenparteirisiko, das lernen wir jetzt. Es gibt ja auch diesen Scherz, der gerne von Krypto-Gegnern gebracht wird, ist so, dass die ganze Entwicklung von Krypto ist quasi durchlaufen 150 Jahre Bankengeschichte und lernen, warum es eigentlich Bankenregulierung gibt. Ne? Das ist so aus deren Perspektive. Aber jetzt würde ich gerne mit dir noch über Inflation und Deflation reden, und zwar in diesem Zusammenhang. Also es gibt ja die Theorie von Jeff Booth, dass Technologie tendenziell deflationär ist und dass das auch einer der Gründe ist, warum unser Geldsystem, das inflationäre Geldsystem, nicht mehr zu unserer Welt passt. Und ich glaube, dass Technologie deflationär ist, ist relativ gut zu beobachten, weil mein Beispiel ist immer, das, was wir jetzt hier tun, hätte mich vor 20 Jahren noch irgendwie 40 Milliarden Euro gekostet und ich hätte noch ein paar Politiker schmieren müssen, damit ich eine Rundfunklizenz bekomme. Also ist Bitcoin da sozusagen die Entsprechung dieser technologischen Deflation?
Nein, es sind schon andere Phänomene. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Dinge günstiger werden, ist der Ausdruck von höherem Wohlstand. Ja. Und das wird verwechselt von vielen Ökonomen, auch aus Gründen, die sagen, ja, dasselbe Mechanismus, weil ich denselben Begriff verwende, ist auch etwas, das in Wirtschaftskrisen auftaucht. Der zusammenhängt, wenn plötzlich Schulden abgeschrieben werden müssen. Sagen, es ist was ganz anderes. Ja. Es drückt sich natürlich potenziell dazu aus, dass die Kaufkraft der verbliebenen Werteinheiten, ja, wenn deine Schulden nicht korrigiert wurden oder deine Außenstände nicht korrigiert wurden, na, dann kaufen jetzt die übrig gebliebenen, überlebten Depositen oder Verpflichtungen kaufen mehr, ja, aber es ist ein ganz anderes Phänomen. Ja. Und deswegen würde ich jetzt auch den umgekehrten Weg nicht gehen und sagen, ja, technische Entwicklung ist großartig, dass Dinge günstiger werden, ist großartig. Ergo ist ein Geld mit sinkender Geldmenge besser als eines mit gleichbleibender Geldmenge, und je stärker die sinkt, desto besser. Nein, sehe ich nicht. Ja. Steigende Geldmenge hat Probleme, ja, insbesondere den Cantillon-Effekt. Könnte man das schon technisch irgendwie übergehen? Also, gibt es irgendeine Möglichkeit, das überall gleich zu erhöhen? Gibt es bislang keine plausiblen Antworten, dass das irgendwie unmanipulierbar funktionell ist und sinnvoll ist? Wir sagen ja, Bitcoin ist ein Versuch und Experiment, das im Wesentlichen schon dann am Vertrauen liegt, zu sagen, wow, das hat dieses Versprechen gehalten, und den Nutzern ist dann auch wurscht, ob die Regel sich als blöd erwiesen hätte, sagen, hu, das ist gerade zu wenig deflationär, oder eigentlich war das falsch, die Halving Rate ist falsch antizipiert, das hätte eigentlich viel stärker sein müssen, es gibt noch ein Ultrasound Money, das viel besser wäre. Das kann man ja nicht vorhersagen. Man muss sagen, bislang, also für den Nutzer ist genau dasselbe. Wow, es gab bislang keinen für mich relevanten Hack, der grundsätzlich jetzt an etwas dieser Erwartung und dem Vertrauen in einer grundsätzlich, ich habe irgendwo Bitcoin her und die sind noch immer dieselben Bitcoin und es ist nicht schlechter geworden, dieselben Bitcoin noch immer zu haben. Dieses Grundvertrauen ist da und es gibt viele Elemente, das zu brechen. Ja. Und es ist schon, glaube ich, der richtige Weg, da einen Algorithmus zu wählen, also nicht irgendeinen komplexen Prozess einer Konsensfindung, der also politisiert werden kann, wo es Druck geben kann, keine komplexen wie in der Venture-Finanzierung Runden, nicht, wo es eine Erstrunde für die Pre-Seed und um so Anreize zu setzen oder ein Marketingbudget zu dotieren. Ich glaube auch, dass da die Lernerfahrung ist, na, aber das war nicht so sinnvoll. Aber das ist noch die technische Experimentebene. Ja. Ich glaube, dass also, wenn ein Geld, und das sieht man also bei Edelmetallen in der Vergangenheit, dass es also nie so perfekt war, wenn es da sich Sparer darauf verlassen können, dass das Geld, das sie nutzen, auch eines ist, in dem sie Ersparnisse bilden, weil sie kleinteilig horten können, dass das günstig ist. Ja. Nicht für die, die kein Geld haben und nicht sparen können. Und früher war da die Welt noch ein bisschen unfairer im Zugang vielleicht, weil auch der Wohlstand da noch nicht, dieser Grundwohlstand nicht so verbreitet war. Auch vielleicht die Geldtechnologie nicht so zugänglich war allen Menschen im selben Ausmaß. Aber grundsätzlich eine Erwartungshaltung, dass es schon eine sehr steile These ist, zu sagen, wir brauchen eine zentralisierte Geldpolitik, die verhindert, dass die Kaufkraft zu stark steigt des Geldes, ist eine aus meiner Sicht die stärkere Hypothese, die also viel mehr Verantwortung erfordern würde, zu sagen, ja, zeig mir das mal im Kleinen, lass mich daran lernen, ob das wirklich stimmt, lass uns irgendwie vergleichen. Natürlich immer noch schwierig, dann einer Meinung zu sein, aber da halte ich also jetzt den Bitcoin-Ansatz für den weniger verrückten
als
Arbeitshypothese.
Warum haben wir denn den verrückten Ansatz trotzdem gewählt? Ist das, weil wir als Gemeinschaft, als Community, als Menschheit lieber den Weg des geringsten Widerstands gehen, oder ist es, weil es erst mit Bitcoin überhaupt eine plausible Alternative gibt?
Ja, man hat nie eine ideale Vorzeit. Gewalt spielt eine Rolle. Mit bestimmten Dingen, wir finden uns auch ab mit Dingen über die Zeit, die werden irgendwann normal, rücken in den Hintergrund, nicht? Man kann sich schon skandalisieren, dass praktisch alle Vorgängergenerationen hier nichts überlassen haben können, also dass da so viel an Ersparnissen weg war, bis hin zu Menschen weg war, an Potenzialen weg war. Man sagt, ja, shit happens, das ist Geschichte, war halt dramatisch, besser geht's auch nicht. Und ja, das ist, glaube ich, man passt sich da an und tut sich dann auch schwer, das zu überblicken und kann es auch nicht im Ganzen beantworten. Eher kleinteilig, und dann gibt es schon, sind Interessen ungleich organisiert, haben ungleichen Zugang zu Gewaltmitteln, ungleichen Zugang zu Legitimitätsmitteln ist schon ein Ringen darum, dass sich das Bessere durchsetzt, und am ehesten setzt sich das über Vorbildwirkung durch.
Abschließend schauen wir ganz ein bisschen deiner Meinung nach in die Zukunft. Wo steht der Bitcoin-Preis in 3 Jahren? Ich brauche eine genaue Euro-Angabe, bitte. Mhm.
Ja, eine wahrscheinlich unsinnige Frage.
Natürlich, stellen. Natürlich. Ja, ich musste sie stellen. Ich bekomme sie auch immer wieder gestellt. Also,
ja, meine Erwartungen sagen schon höher. Ja.
Das heißt, gehen wir davon aus, dass es höher ist, beziehungsweise als Ausdruck dessen, dass quasi das Bitcoin-System weiter funktioniert. Ja. Welche Phänomene sind zu erwarten? Was erwartest du bei uns im deutschsprachigen Westen, ja, in Europa? Mhm. Was erwartest du in anderen Weltgegenden, wo das Geldsystem vielleicht schon kaputter ist als bei uns?
Ja, die Haupttriebfeder der Veränderung ist Leidensdruck. Ich erwarte zunehmend Leidensdruck in Bereichen, die relevant sind für Bitcoin-Nutzung. Ja. Das heißt, ich erwarte steigende Kapitalverkehrskontrollen, steigende Politisierung und Regulierung der Zahlungssysteme und der Bankenwelt, sinkendes Vertrauen in die Institutionen, sinkendes Bewusstsein über die mangelnde Kaufkraft und die Unmöglichkeit, Ersparnisse zu bilden, auch in der kurzen Frist.
Steigendes Bewusstsein
dazu. Und ja, das sind, also da nimmt letztlich ein Leidensdruck zu, der in anderen Teilen der Welt schon höher ist und auch erklärt, warum es da noch Unterschiede gibt. Jetzt kann es aber so sein, dass im Westen kompensiert wird, dieser geringere Nutzungsdruck für Bitcoin, durch die stärkere Möglichkeit, sich für Ideen zu interessieren, aufgrund eines höheren Wohlstandsniveaus und der besseren Zugang zu Technologien, um Ideen zu verbreiten. Und das könnte der wichtigere Aspekt sein. Ja. Obwohl aus der technologischen Perspektive die Nutzung der katalaktische Test ist.
Das ist der Grund, warum wir rumsitzen und gescheit in Podcasts rumreden, während in Nigeria und im Libanon die Leute
es wirklich verwenden. Ist aber nicht schlecht, nicht? Das muss man also wieder annehmen. Das ist nun mal so und ist ja auch gut. Ja. Und ist ja, das ist ja die Kraft der Ideen, die nicht zu unterschätzen ist, aber oft paradox ist, andersrum läuft, als man das denkt. Ideen können gewichtiger sein als die Realität.
Rahim, ich glaube nicht, dass ich einen besseren Schlusssatz finden kann für unsere Serie. Ideen können gewichtiger sein als die Realität. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe es extrem genossen.
Schön.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren ein paar richtige mindblowing Sachen dabei. Und ich sage das, was ich oft sage, bei denen, mit denen ich gerne rede: Lass uns das wiederholen, schauen, was hat gestimmt, was hat nicht gestimmt, was haben wir dazugelernt,
Zum Glück habe ich keine Preisprognose abgegeben.
Du hast keine Preisprognose. Naja, das war ja eine Frage, die ich ja nur gestellt habe. Das habe ich ja nur gestellt, weil ich sie immer wieder gestellt bekomme. Und ich weiß auch nie eine Antwort drauf. Deswegen frage ich dann halt Leute, die gescheiter sind als ich, ob sie vielleicht eine smartere Antwort drauf haben. Aber die Frage wird ja immer dann gestellt, wenn gerade das Spekulieren gerade wieder en vogue ist, und das ist ja derzeit gar nicht so. Ich glaube, ich bin da vollkommen bei dir, dass wir können derzeit die Erhöhung des Bitcoin-relevanten Leidensdrucks fast in Echtzeit beobachten. Das ist schon wirklich faszinierend. Und deswegen glaube ich, dass wir noch viel zu bereden haben werden in der Zukunft.
Schön, und ich bemühe mich um eine eloquentere Antwort das nächste Mal.
Einen genauen Eurobetrag bitte, ja? Rahim, noch einmal vielen Dank von mir und von der Community und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.